Pace vouă. O să ed gesegnet. Ich möchte heute Abend über eine Herausforderung reden, mit denen wir Christen konfrontiert sind. In unserem Leben gibt es viele Herausforderungen. Und eine, die sowohl jung als auch alt trifft und eigentlich besonders auch die Jugend, ist das Problem der Identität. Eine Identität zu haben, gibt Halt und das Gefühl der Zugehörigkeit. Jeder sucht und trachtet, eine Identität zu haben. Und gerade bei uns, wir sind Rumänen, leben hier in Österreich. Viele von uns sind hier geboren oder sind halt in Rumänien geboren und als kleine Kinder hergekommen und von klein auf, vielleicht sogar als Baby schon hier aufgewachsen in Österreich. Und wir haben hier die Sprache gelernt, die Kultur gelernt und sind hier in die Schule gegangen und arbeiten hier, sind mitten in der Gesellschaft. Und jedes Mal, wenn wir nach Rumänien fahren, sagen dann die Verwandten zu uns, ah schau, der Österreicher ist gekommen. Aber wenn ich nach Österreich komme, sagen die Leute, ah schau, der Rumäne. Und da stellt sich die Frage, was ist unsere Identität? Oder wie definiert sich unsere Identität? Nach dem Land? Nach meiner Sprache? Nach der Gesellschaft, wo ich bin? Viele suchen darin ihre Identität. Viele trachten danach, entweder Österreicher zu sein oder viele identifizieren sich als Rumänen und sagen, das ist meine Identität. Aber es gibt eine Identität, die uns alle vereint und das ist die Identität in Jesu Christi. Kinder Gottes, gläubige Menschen, die auf dem Herrn vertrauen. Das ist die Identität, die zählt. Das ist die Identität, die uns alle vereinen sollte, nicht die Sprache. Egal, ob ich jetzt Deutsch rede, Rumänisch, Englisch oder sonst welche Sprache. Nein, egal welches Land, egal welche Rasse, das zählt nicht. Unsere Identität in Jesu Christi, die zählt. Und hier ist es wichtig, dass wir diese Identität auch verstehen, festhalten. Daran festhalten, an diese Identität. Und gerade in dieser Gesellschaft, in der wir leben, in Österreich, und nicht nur in Österreich, die westliche Gesellschaft, macht es uns nicht leicht. Macht es der Jugend nicht leicht. Wir leben in einer Gesellschaft, die zwar Toleranz, Akzeptanz, Vielfältigkeit propagiert. Wir leben in einer Gesellschaft, die sagt, alles ist okay, wir akzeptieren dich, so wie du bist. Aber wenn es darum geht, den christlichen Glauben in der Öffentlichkeit auszuleben, da beginnt diese Gesellschaft, finden wir in dieser Gesellschaft die Grenzen ihrer Philosophie, die sie propagiert. Da endet diese Toleranz oder diese Akzeptanz, da endet diese freie Meinungsäußerung, wenn ich beginne in der Öffentlichkeit für meinen Glauben einzustehen. Einzustehen, dass ich ein gläubiger Mensch bin. Wir leben in einem Land, das christlich geprägt ist. In einem Land, in dem man sich genieren muss, wenn man öffentlich sagt, dass man noch gläubig ist, dass man an einem Gott glaubt, der alles geschaffen hat. Der dieses Leben, diese Erde, diesen Planeten, dieses Universum in seiner Perfektion geschaffen hat. Und die Gesellschaft, die Menschen schauen einen an und denken sich, was ist mit dem? Der ist altmodisch, in der Zeit zurückgeblieben. Oder noch einen Schritt weiter, die glauben, alle Gläubigen, Christen, sind Fundamentalisten. Ohne uns wirklich zu kennen, werden wir gleich in einer Schublade geschoben. Und diese Vielfältigkeit, Pluralismus, von dem immer wieder gesprochen wird, diese Akzeptanz und Toleranz findet genau dort seine Grenzen. Ja, passt, aber bei dir zu Hause, in der Öffentlichkeit nicht, brauchst nichts sagen. Aber so wie alle anderen in der Öffentlichkeit ihren Glauben kundtun, so müssen wir auch unseren Glauben öffentlich, auch den Mut haben, unseren Glauben öffentlich zu leben. Und Herr, hilf du uns. Der Relativismus ist etwas, was unseren Zeitgeist prägt. Nichts ist mehr absolut, alles ist relativ. Es gibt keine Sünde mehr. Und wenn wir über christliche Werte sprechen, über Werte und das, was uns prägt, was die Gesellschaft prägt, dann sagt man, na, Sünde, das gibt's nicht. Das ist relativ. Das ist nur bei euch so. Und die christlichen Werte werden immer mehr entwertet, verlieren an Wert und werden aus der Öffentlichkeit, aus der Gesellschaft immer mehr verdrängt. Und wir erkennen das und sehen das immer mehr. Und gerade in so einer Gesellschaft müssen wir Lichter sein. Ich möchte ein Zitat vorlesen eines bekannten Theologen, der Folgendes gesagt hat. Einen klaren Glauben zu haben, gemäß dem Credo der Kirche, wird oft als Fundamentalismus hingestellt. Während der Relativismus, also das Hin- und Hergetriebensein vom Widerstreit der Meinungen, als die einzige Einstellung erscheint, die auf der Höhe der heutigen Zeit ist. Es konstituiert sich eine Diktatur des Relativismus. Nichts wird definitiv anerkannt und das letzte Maß ist nur das Ich und das seine Bedürfnisse. Im Mittelpunkt wird immer nur das Individuum, das Ich gesetzt, meine Selbsterfüllung. Alles dreht sich um mich in dieser Gesellschaft. Und dieses Miteinander, dieses Füreinander wird vergessen. Herr, hilf uns. Hilf uns in dieser Gesellschaft, unsere Identität als Christen, als Kinder Gottes auszuleben. Vielleicht werden manche sagen, ja, das ist normal so, dass das passiert, weil wir leben in der Endzeit. Das muss ja so kommen. Und ich sage euch, nein. Ich kann euch nicht sagen, wann die Endzeit ist, ob jetzt die Endzeit ist. Ich weiß nur, dass schon vor 100 Jahren oder vor 80 Jahren, als der Erste Weltkrieg war, schon viele gesagt haben oder gläubige Menschen gesagt haben, jetzt ist die Endzeit. Am Ende des Zweiten Weltkriegs oder als der Zweite Weltkrieg begonnen hat, haben viele Gläubige gesagt, jetzt ist die Endzeit. Heute sagen viele, jetzt ist die Endzeit. Ich kann euch sagen, ich weiß es nicht. Und ihr könnt es auch nicht wissen. Das weiß nur der liebe Herrgott. Aber was in der Bibel steht, und in der Bibel steht eines, es ist nichts Neues unter der Sonne. Das, was war, das wird wieder sein. Und es ist so. Und wir erkennen, wenn wir in der Bibel schauen, dass es Parallelen gibt zu unserer heutigen Gesellschaft. Und wenn wir in der Bibel schauen, haben wir als Beispiel den Daniel. Daniel und seine Freunde, die in Babylon gelebt haben, die in Babylon, eigentlich wurden sie in Babylon, nach Babylon gebracht, nachdem Jerusalem und das Volk Juda besiegt wurde von dem Babylonischen Reich. Und diese jungen Männer haben in einer Gesellschaft gelebt, in Babylon, die modern war, die fortschrittlich war. Diese Stadt hat alles geboten, was man sich nur vorstellen konnte. Sie war sehr fortschrittlich in der Technik. Man muss sich erinnern, in Babylon gab es zu der Zeit, wurden die hängenden Gärten von Babylon erbaut. Eines der sieben Weltwunder. In Babylon hat man viel Wissen angeeignet. Alle weisen Menschen, alle Intellektuellen des Imperiums, der Länder, die besiegt wurden, wurden nach Babylon gebracht und haben dort ihr Wissen auch geteilt und haben selber auch dort noch Wissen angehäuft und gelernt. In der Babylon hat man auch zum Beispiel die Uhrzeit und den Tag erfunden, also im Sinne von die Uhr erfunden und diese Aufteilung in 12 Stunden, das hat man dort erkannt und von dort kommt eigentlich die Uhrzeit aus Babylon. Und vieles mehr. Und in Babylon gab es noch etwas. Es gab nicht einen Gott. Es gab viele Hunderte, wenn nicht Tausende Götter. Nein, es gab keinen ein wahren Gott. So wie in der heutigen Gesellschaft, wenn wir sagen, es gibt einen Gott. Die sagen, n-n. Nein, der Relativismus. Auch damals gab es nicht nur einen wahren Gott. Wir haben viele Götter. Ihr könnt nicht sagen, dass euer Gott der Wahre ist. Nein, alle sind wahr. Und genau so eine Einstellung, so eine Philosophie dieses Vielfältigen gab es auch in Babylon. Und diese Jugendlichen aus dem Volk Israel waren jetzt dort, in diesem Land, weit weg von zu Hause. Und diese Jugendlichen wurden zum Hof des Königs gebracht. Und man hat ihnen ihren Namen geändert. Daniel hieß nicht mehr Daniel, sondern Belsazar. Und die Freunde von Daniel wurden ihren Namen auch geändert. Wir können das ja auch lesen in Kapitel 1. Dort steht zum Beispiel, dass Hanania wurde Sadrach genannt, Misael wurde Mesach genannt, Azariah wurde Abednego genannt. Die haben alle neue Namen bekommen, eine neue Identität wurde ihnen gegeben mit ihrem Namen. Sie mussten die chaldäische Sprache lernen und sie haben eine neue Sprache gelernt. Sie haben natürlich sich neu gekleidet, so wie sich die Babyloner gekleidet haben am Hofe des Königs. Sie wurden gelehrt, die Weisheiten am Palast, die Etikette am Palast. Sie waren eigentlich dort Teil vom Volk der Babylonier schon. Und dennoch haben diese jungen Männer ihre Identität nicht aufgegeben als Kinder Gottes, ihren Glauben nicht aufgegeben, den sie gehabt haben an Gott und haben festgehalten an diesem Glauben. Natürlich ist das Festhalten an Glauben, wenn es keine Konsequenzen gibt, noch einfach. Aber auch bei ihnen kann man drei große oder mehrere Herausforderungen, aber es sind drei große Momente passiert im Buch Daniel, wo wir lesen, dass ihr Glaube geprüft wurde. Drei Momente, wo sie sich geweigert haben, Gott aufzugeben und wo sie ihre Identität offen bekundet haben. Der erste dieser Moment war, als sie es verweigert haben, die Speise des Königs zu essen. Sie wollten die Speise des Königs nicht essen. Man muss bedenken, sie waren als Juden, haben sie kein Schweinefleisch gegessen und hatten auch diese koschere Speise, die sie nur essen. Und sie haben es abgelehnt. Sie haben es abgelehnt am Hofe des Königs, dass die Speise des Königs, die eigentlich sehr gut war, haben sie abgelehnt zu essen. Das war jetzt keine große Sache, würde man sagen. Aber so beginnt's. Mit diesen kleineren Herausforderungen, dort müssen wir schon unseren Glauben beweisen. Und dann kommen die größeren Herausforderungen. Und die zweite große Herausforderung war, als der König von Babylon diese Statue hat errichten lassen, die alle Menschen anbeten sollten, wo sich die drei Jugendlichen geweigert haben. Und die Konsequenz ihrer Weigerung war, dass sie in diesen brennenden Ofen geworfen wurden. Und sie waren bereit, in diesen Ofen geworfen zu werden, auch wenn sie ihr Leben verlieren, weil sie vertraut haben, dass Gott mit ihnen ist. Sie haben festgehalten. Aber auch Daniel selbst musste seinen Glauben des Öfteren unter Beweis stellen. Und eine große Prüfung, die er bewältigen musste, war, als der König Darius befohlen hat, dass alle Menschen ihn anbeten sollen und keine anderen Götter mehr anbeten dürfen. Und was hat Daniel getan? Daniel hat in seiner Kammer mit offenem Fenster den Gott angebetet. Voller Freimut hat er Gott angebetet, ohne sich für Gott zu genieren. Ohne sich für seinen Glauben zu genieren. Diese jungen Männer sind repräsentativ für viele andere Gläubige, die gezeigt haben, dass es möglich ist, auch in einer Gesellschaft, die es einem sehr schwer macht, den Glauben auszuleben, seine Identität als Christ zu bewahren. Sie sprachen eine andere Sprache, ja, sie haben Chaldäisch gelernt und Chaldäisch gesprochen dort in diesem Land. Sie haben sich vielleicht Bräuche oder Kleider und Traditionen angeeignet, die in Babylon waren. Ja, mag sein. Aber sie haben noch immer an Gott festgehalten, an die Identität in Gott und ihren Glauben auch bewahrt. Und Gott hat ihre Treue gesehen, hat ihnen geholfen. Und die Frage ist, wie können wir lernen von ihnen? Wie können wir von diesen Männern lernen und was hat ihnen geholfen, dass sie an diesem Glauben festgehalten haben? Dass sie so stark waren, obwohl die Prüfungen so groß waren und sie auch mit ihrem Leben als sich auch um ihr Leben fürchten mussten. Und die Antwort lautet in dem Wort Gottes. Sie haben das Wort Gottes gekannt. Sie haben Gott durch das Wort Gottes kennengelernt. Was für ein Wort! Gab es die Bibel? Nicht in dieser Form, wie wir sie heute haben. Aber es gab Prophetien. Und es gab zum Beispiel den Propheten Jeremia, der des Öfteren zum Volk Israel gesprochen hat. Und seine Prophetien wurden festgehalten, wurden niedergeschrieben. Und das Volk Israel kannte die Prophetien. Und in diesen Prophetien hat Gott das Volk Israel immer wieder ermahnt, wenn du dich von mir abwendest, wenn du sündigst, wenn du Götzendienst betreibst, werde ich meinen Segen von dir nehmen, werde ich mich von dir abwenden und du wirst vernichtet. Deine Feinde werden dich überwältigen und ihr werdet in Gefangenschaft geraten. Jeremia, der Prophet, hat angekündigt, was passiert, die Konsequenzen ihrer Untreue, ihres Unglaubens, den das Volk Israel immer und immer wieder gehabt haben. So widerspenstig waren die. Immer wieder haben sie gesündigt, immer wieder haben sie andere Götter angebetet. Und irgendwann hat Gott gesagt, nein, das sind die Konsequenzen, wenn ihr das macht. Und das Wort hat sich erfüllt. Genauso wie Jeremia es auch vorhergesagt hat und auch ihnen gesagt hat. Und dieses Wort wurde auch niedergeschrieben und Daniel hat dieses Wort gelesen und dieses Wort, das so schmerzhaft war für ihn, zu realisieren und zu sehen, dass sein Volk gesündigt hat gegenüber Gott. Dass dieses Volk die Strafe bekommen hat für ihren Ungehorsam. Und gleichzeitig hat er Hoffnung gefangen. Hoffnung, weil er gewusst hat, dass dieser Gott, der diesen Übel, diese Not zugelassen hat auf das Volk, für das Volk Israel, ein Gott ist, der aber auch real ist, lebendig ist, ein Gott ist, der sein Wort erfüllt. Und ein Gott, der auch vergibt. Denn das hat Gott auch angekündigt. Und ich möchte hier ein paar Verse vorlesen aus Jeremia. Und zwar hat Daniel hat das Wort aus Jeremia gelesen. Wir lesen in Kapitel 9, wenn man in Kapitel 9 in Daniel liest, liest man dort, dass er die Schriftrollen von Jeremia gelesen hat, des Propheten. Und das, was er gelesen hat, und Teile davon möchte ich aus Jeremia direkt vorlesen. Das findet sich in Jeremia Kapitel 20, beginnend mit Vers 10. Denn so spricht der Herr, wenn du für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesem Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und eure Gefangenschaft möchte ich wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Amen. Ich möchte den Vers 13 nochmal wiederholen, wo er sagt, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich finden lassen. Wir müssen den Herrn aus ganzem Herzen suchen und er wird sich finden lassen. Wisst ihr, dieses Wort hat Daniel Mut gegeben, hat Hoffnung gegeben. Hat gewusst, dass Gott ein echter Gott ist, ein realer Gott ist, der sein Wort auch hält. Und wenn er angekündigt hat, dass er das Volk Israel bestraft für seine Sünden, aber gleichzeitig gelesen hat, dass wenn dieses Volk ihn sucht, dann wird es dieses Volk befreien. Und daran hat er festgehalten. Und daran müssen wir festhalten. Wir haben das Wort Gottes. Wisst ihr, dieses Wort ist unsere Hoffnung, dass er uns gegeben hat, unser lieber Gott im Himmel. Und wenn wir ihn suchen, dann wird er sich finden lassen. Wisst ihr, wenn es uns gut geht, dann passt alles. Ja, dann haben wir nicht diesen Bedarf nach Hoffnung, weil es uns eh schon gut geht. Diesen Bedarf nach Trost, nach Ermutigung. Wenn es uns gut geht, brauchen wir auch das Wort Gottes nicht. Und das Wort Gottes ist so wie eine Karte. Ich gehe ja oft wandern. Und wenn ich wandern gehe, es gibt viele Wanderwege, die sind bei Sonnenschein sehr leicht zu sehen. Also den Wanderpfad oder den Wanderweg sieht man sehr leicht. Es scheint die Sonne, es ist schönes Wetter. Und es gibt auch viele Tafeln, die angeschrieben sind oder Wegmarkierungen. Und ich brauche keine Karte. Ich gehe einfach so und wandere. Aber es gibt Zeiten, wo es nebelig wird. Ich gehe wandern und es wird draußen ganz stark nebelig. Schlecht Wetter, man sieht kaum was. Man sieht den Wanderweg nicht mehr, den Wanderpfad. Man sieht die Markierungen nicht mehr. Man sieht keine Beschilderung. Und man weiß nicht mehr, wohin soll ich jetzt gehen. Und in so einem Augenblick kriegt man die Angst. Man hat Angst, dass man sich verirrt. Man weiß nicht mehr, wohin man gehen soll. Genauso ist es mit dem Wort Gottes, ja? Wenn es uns gut geht, dann suchen wir es nicht, dann brauchen wir es nicht, ja? Aber dann, wenn die Angst da ist, dann brauchen wir sie. Weil dann, wenn ich jetzt auf dem Wandern gehe und es ist nebelig und ich sehe nichts mehr, dann hole ich meine Karte heraus. Und zum Glück habe ich die Karte auch auf meinem Handy. Und dann schaue ich und die Karte auf meinem Handy zeigt mir ganz genau, wohin ich gehen muss. Und ich komme ans Ziel an. Und genau so ist es mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie eine Karte, das uns besonders dann, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in Not sind, uns hilft. Aber lasst uns dieses Wort nicht nur dann lesen, wenn wir in Not sind. Denn wenn wir das Wort Gottes, wenn wir darauf vertrauen, es suchen, auch dann in guten Zeiten, dann wird der Herr uns segnen und dann werden wir auch gar nicht, wenn es gut geht und wenn der Herr es zulässt, werden wir nicht in so schlimme Not geraten. Das Wort Gottes leitet uns, führt uns und gibt uns Hoffnung. Genau das war es, was auch Daniel und seine Freunde Hoffnung gegeben hat. Sie haben darauf vertraut. Und genauso sollen wir auch darauf vertrauen. Und der Herr möge uns Kraft geben, Leitung geben, ein gutes Herz geben, dass wir ihm vertrauen, dass wir unsere Identität verstehen, dass wir verstehen, dass die Identität, die uns ausmacht, nicht die Sprache, das Land ist, die Rasse. Nein. Nicht die Nationalität, nein, nein, sondern Gott allein. Er schenkt uns die Identität. Wir sind seine Kinder. Das ist unsere Identität. Seid gesegnet. Amen. Amen.